Ich war schon schwach, als ich morgens zur Kaffeemaschine ging. Doch mit dem Bulletproof Coffee es dann wieder besser schien. Doch bin ich wach und weiter schwach, wie kann das sein? Ich geh zur Arbeit mit müden Augen schon seit einem Jahr. Mein Chef, der schüttelt schon lange nur den Kopf, das seh ich klar. Als er mich sah, stand er schon auf, schlug auf mich ein. Keto, lass sein! Schau, wie kraftlos du grad aussiehst, Carbs müssen rein. Und wenn du es endlich einsiehst, denke daran, Good Gains wird an deiner Seite sein. Bist nicht allein, zu Keto sag nein. Warum immer noch rigider, das ist gemein. Und mach diesen Scheiß nie wieder, hast du's nicht satt. Du kannst dich ganz leicht davon befreien. Lass das sein.
Und das ist der sogenannte Good Gains Podcast mit dem weltbesten Intro. Gesungen von junger Jonas Küppershaus, der Anti-Keto-Verfechter, live aus Spanien.
Hallo, vielen Dank.
Und mit dabei ist natürlich jetzt Tim Hänisch als Gast natürlich.
Danke für die Einladung.
Guten Tag, Tim. Ja, sehr gerne. Meine Wenigkeit natürlich wie immer hier für euch da, ne? Also wir, was soll man jetzt großartig sagen? Wir sind Good Gains, wir warten mal auf eure Fragen. mail@good-gains.de ist eure Anlaufadresse. Und ihr könnt euch natürlich auch bei Instagram euch einloggen und uns da auf Fragen schicken. Und wenn sie cool sind, wenn sie gut sind, wenn sie kraftvoll sind, so wie wir, dann beantworten sie auch gerne.
Aber nur, wenn sie kraftvoll sind, muss man sagen. Nur, wenn sie kraftvoll sind.
Wenn sie kraftvoll sind. Man muss sagen, das, was ihr jetzt hört, ist nicht komplett live. Wir sind nämlich überall, gerade auf der Erde, so wie in der letzten Episode angekündigt. In Indien, in Thailand, in Spanien, also Hauptsache nicht zu Hause irgendwo. Deswegen haben wir, und da wären wir nicht Good Gains, hätten wir das nicht gemacht, die Folge voraufgezeichnet, damit ihr frischen Content habt an diesem Sonntag oder wann auch immer ihr die Folge hört, Freunde. So, das ist Good Gains für euch.
Genau, bei uns ist gerade das Jahr 2018. Ja. Wir wissen nicht, was jetzt gerade auf der Welt los ist, aber good luck euch allen.
Ja.
Good luck. Ja. Oh, ich geht's gut.
Ja. Good luck und Good Gains vor allen Dingen. Lass uns doch erstmal. Wir kommen zur Frage. Scheiß drauf.
Was soll's denn?
Ja, komm, gut, hör doch auf.
Gut. Die erste Frage kommt von der guten Emilia.
Hallo,
Emilia. Emilia. Hallo, Jungs.
Emilia ist ein sehr, schöner Name.
Emilia. Ja, absolut. Kannst du, doch, ich, ja. Gino, einmal möchte ich sich noch sagen hören.
Emilia, ein wunderschöner Name.
Gut. Ein interessantes Thema für den Podcast wäre vielleicht der weibliche Zyklus in Bezug auf die Leistungsfähigkeit. Ich habe zum Beispiel neulich bemerkt, dass ich am Ende meines Zyklus beim Krafttraining nur halb so viel Volumen schaffe und eigentlich gar keine Kraft habe, auch wenn ich mich eigentlich gut fühle. Als hätte jemand die Gewichte heimlich verstellt. Eine Woche später kann ich dann Bäume ausreißen. Die meisten Trainingspläne berücksichtigen dies allerdings überhaupt nicht. Und somit ist ja jeder auf Männer ausgelegt. Vielleicht könnt ihr mal dazu was sagen, wie man als menstruierende Person das Training und zum Beispiel auch Deload sinnvoll um den Zyklus herum gestalten könnte, auch wenn ihr selbst davon nicht betroffen seid. Liebe Grüße, Emilia. Liebe Grüße zurück, liebe Emilia, das werden wir sehr gerne tun und vor allen Dingen in Persona von Tim Hänisch.
Man muss ja auch ganz kurz davor sagen, bevor Tim gleich loslegt, dass, was viele nicht wissen, die Zykluskobolde, die relativ gemein sind und dann während der Sätze dann die Gewichte verstellen.
Das sind die Zykluskobolde,
genau. Ich hoffe, das wird jetzt ein großer Part von Tims ausschweifender Rede. Und dass du die bitte nicht außer Acht lässt, ja?
Die Zykluskobolde. Okay, ich werde es versuchen. Ja. Genau, ich werde wahrscheinlich immer das Wort Frauen sagen, aber ich beziehe mich natürlich auf alle menstruierenden Personen. Seht mir das nach. Gut, super geile, interessante Frage. Ich bin da auch in dem Thema irgendwie gerade sehr drin, weil ich denke, dass oder es relativ deutlich ist, dass Frauen halt in der Sportwissenschaft sehr unterrepräsentiert sind. Und es liegt unter anderem daran, dass halt der weibliche Zyklus oder der Zyklus vorhanden ist. Und der macht manche Sachen ein bisschen schwieriger zu erfassen. Und genau, haben wir uns aber auch schon in einer anderen Folge mal drüber ausgetobt oder ausgelassen. Genau.
Ja, und du hast ja vor allen Dingen, da kann man ja ein bisschen Werbung machen, du hast ja auch eine mehrere Slides dazu auf deinem Instagram auch gemacht, ne? Mhm. Jetzt letztens, kürzlich sogar. War auch sehr, sehr schön. Da hat man noch viele Infos nochmal.
Dankeschön. Genau. Ganz kurz, damit wir alle im gleichen Boot sitzen, ganz kurz Crashkurs im Thema Zyklus. Was passiert da? Also, der durchschnittliche Zyklus geht ungefähr 28 Tage. Das kann aber variieren von 21 bis 35 Tage oder so. Also es ist, die meisten Personen sind nicht genau bei 28 Tagen, sondern irgendwie drüber oder drunter. Und der startet typischerweise mit der Blutung. Die geht so, die ist so die ersten 3 bis 7 Tage. Und was für uns besonders interessant ist, dass halt verschiedene Hormone steigen und sinken. Und die erste Phase, die ist quasi von der Blutung, also Tag 1 an, bis zum Eisprung. Der Eisprung ist typischerweise in der Mitte, so ungefähr Tag 14. Und diese Phase nennt sich Follikelphase. Warum, weshalb, ist, glaube ich, erstmal völlig Banane. Interessant ist, dass da das Hormon Östrogen ansteigt. Und zwar vor allem so ab Tag 5. Also normalerweise, wenn die Blutung quasi nachlässt, dann fängt das Hormon Östrogen an zu steigen. Und das hat so kurz vor dem Eisprung seinen Peak, also seine höchste Phase. Genau, dann kommt der Eisprung und danach steigen quasi nochmal 2 Hormone an. Eins davon ist wieder Östrogen, das steigt an, aber darüber hinaus auch noch quasi so eine Art Gegenspielerhormon, und zwar ist das Progesteron. Und genau, das sogar noch ein bisschen mehr als Östrogen. Und das Interessante ist, dass man glaubt, dass die, oder ja, glaubt, ein paar Sachen dazu sind natürlich auch schon erforscht, dass zum Beispiel Östrogen eher mit so anabolen, also aufbauenden Eigenschaften assoziiert wird. Zum Beispiel in dieser Follikelphase, da wird auch die Gebärmutterschleimhaut zum Beispiel aufgebaut. Und da ist typischerweise Östrogen, geht dann auch hoch. Und dieses in der zweiten Phase, also vom Eisprung bis zur Blutung, die nennt sich übrigens Lutealphase, da wo Östrogen und Progesteron erhöht sind, dieser Gegenspieler von Östrogen, der sorgt, oder dem werden eher so katabole Eigenschaften nachgesagt. Und deshalb vermutet man,
genau, also abbauend,
genau,
ne?
Katabol abbauend. Quasi abbauend. Und deshalb vermutet man, dass es eventuell sinnvoller sein könnte, eher in dieser ersten Zyklusphase zu trainieren und in der zweiten vielleicht eher ein bisschen vorsichtigere Sachen zu machen. Aber deine Frage bezog sich ja erstmal auf die Leistungsfähigkeit. Und du bist tatsächlich, wenn du sagst, so kurz vor der Blutung, hast du dich da ein bisschen schwächer gefühlt, was das Training angeht. Dahin geht auch so ein bisschen der wissenschaftliche Stand. Da kommen jetzt aber gleich noch ganz viele Abers dazu. Also, ich glaube, vor 1 oder 2 Jahren gab es eine sehr schöne Review und eine Meta-Analyse, wo geguckt wurde, ob es bestimmte ob die Leistungsfähigkeit vom Zyklus abhängig ist. Und da wurden ganz, ganz, ganz minimale Effekte gefunden, also triviale Effekte, dass die Leistungsfähigkeit eventuell ein bisschen schlechter sein könnte, so rund um die Blutung. Also entweder in so einer ganz späten Lutealphase, also kurz vor der Blutung, oder zur Menstruation quasi selbst. Das muss auch nicht an den Hormonen liegen, sondern eher ist der Verdacht, dass es so an den Begleitsymptomen liegt. Und zwar bei den meisten, die haben ja so ein... Viele haben so prämenstruale Beschwerden oder werden durch die Blutung zum Beispiel ein bisschen müde oder lethargisch, dass es eventuell damit zusammenhängt. Aber, das möchte ich auch gleich sagen, das ist definitiv nicht bei allen so und man muss sich auch nicht einreden, dass man da schwächer ist, weil über den Nocebo-Effekt haben wir auch schon mal gesprochen. Also tendenziell, Weltrekorde wurden zu allen Zyklusphasen bisher aufgestellt und Genau, deshalb muss man sich nicht einreden, dass man irgendwie, nur wenn man jetzt seine Tage hat, dass man da deutlich schwächer ist. Und du, Emilia, hast ja eigentlich auch gesagt, dass es dir gut ging. Genau, nichtsdestotrotz könnte das mal passieren, dass da die eine oder andere Person ein bisschen schwächer ist. Gut.
Ja, sehr gut.
Das Problem ist, dass die meisten Studien von der Qualität her super schlecht sind und da wird quasi gerade so ein bisschen dran gearbeitet, dass die Studienqualität besser ist und dass man deshalb dann noch bessere Aussagen machen kann. So ein Tipp für die Praxis, für alle menstruierenden Wesen da draußen ist, dass man vielleicht mal so eine Art Tagebuch, es gibt ja auch Zyklus-Tracker heutzutage, mal zur Hand nimmt und ein bisschen einfach guckt, so ob es bestimmte Phasen gibt, wo man vielleicht ein bisschen leistungsfähiger ist oder wo das Training irgendwie besser ist als andere Phasen und könnte es da eventuell ein bisschen drauf abstimmen. Genau, Leistungsfähigkeit ist die eine Sache. Wann man trainieren sollte, wäre die andere Sache. Ich bin auch gleich durch mit meinem Vortrag, Jungs, keine Sorge. Genau, Training ist mindestens genauso kompliziert wie Leistungsfähigkeit. Es gibt so ungefähr eine Handvoll Studien, die hat so ein bisschen verglichen, ob ein Training in der ersten Zyklushälfte vielleicht besser ist als in der zweiten. Und es gibt ganz leichte Tendenzen, dass das so sein könnte. Also, dass man vielleicht eher den öfter trainiert in dieser Follikelphase, also bis zum Eisprung, dass man da vielleicht eher 3 bis 4 Mal die Woche trainiert und dann ab dem Eisprung vielleicht nur noch 2 Mal die Woche. Aber wie gesagt, da sind die Unterschiede erstmal in einer menstruierenden Person von Monat zu Monat, jeder Zyklus kann anders sein, die sind erstmal riesig groß und von Frau zu Frau auch. Deshalb, ja, ich weiß, die Aussage ist immer ein bisschen unbefriedigend mit ist individuell, weil gefühlt ist ja alles individuell. Aber ja, wir würden euch wahrscheinlich momentan raten, guckt mal so ein bisschen, ob ihr da was feststellen könnt. Vielleicht nehmt ihr mal so einen Zyklus-Tracker, guckt, wie sich der Körper irgendwie verändert oder anpasst und steuert das vielleicht darüber. Genau.
Ja. Willst du, Gino?
Nee, ich wollte nur, ich wollte nur kurz sagen, das war eine richtig, richtig gute Zusammenfassung zur aktuellen Studienlage zum Zyklus einfach von Tim Hennisch und das übertrifft auch sogar meine Konklusion der Masterarbeit, aber nur, muss man sagen, Minimum, denn was war das? Vor 4 Jahren oder vor 4,5 Jahren? Und da sieht man mal, wie langsam das irgendwie voranschreitet, denn ungefähr das, was Tim gesagt hat, habe ich dann auch als Konklusion. Und das hatte ich ja schon mal erwähnt, das Gros war einfach, ey, sorry Leute, es gibt einfach keine Daten. Ja. So. Und das ist super, super unbefriedigend, auch für mich gewesen einfach. Und aktuell gibt das eben auch nicht so viel. Und deswegen ist es halt eben sehr viel Konjunktiv und sehr viel Aber und sehr viel, ey, im Endeffekt, sorry, du musst es halt für dich entscheiden. So. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, und das war ein sehr, sehr starker Punkt, Weltrekorde von Frauen wurden zu allen Zyklusphasen gemacht. Deswegen ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr individuell. Und das heißt, ob man da jemals wirklich generelle Pauschalisierung machen kann und vor allen Dingen wichtig, ob die überhaupt relevant sind für die Praxis, das ist halt auch nochmal die Sache. Und Praxis meine ich jetzt nicht die 0,1% Spitzensportlerinnen, die wir haben, sondern eben für alle Menschen, alle Frauen, die trainieren. Das heißt, wie relevant ist es wirklich, dass du dann vielleicht 10% weniger Gewicht bewegen kannst? So. Jetzt mal wirklich im Makro betrachtet, wie relevant ist das wirklich für dich? Und musst du dich damit, dich rumschlagen oder ist es dann einfach so für dich, ja? Deswegen, ja, sehr, sehr spannend einfach, aber ob wir da wirklich so viel mehr für die General Population Frauen rausfinden, ist dann eben auch fraglich oder ob das wirklich zu viele interindividuelle Unterschiede sind, bleibt wahrscheinlich dann abzuwarten.
Ja, ein Punkt und ich, auch von mir ein großes Lob an Tim für diesen Vortrag. Genau, auf diesen Punkt Individualität würde ich auch gerne nochmal kurz eingehen und der glaube ich auch so sehr wichtig ist, weil diese ganzen Forschungen und wir dann auch tatsächlich wieder vorsichtig sein müssen und das müssen wir bei vielen Themen, erwähnen wir auch immer wieder, dass so pauschale Aussagen und so pauschale Tipps einfach nicht weiterhelfen. Ja, wenn zum Beispiel, also wenn man jetzt in verschiedenen Foren und Tipps, und das kommt ja, das Thema ist im Moment super, super präsent, wenn man da guckt, Artikel zu liest nur, die dann sagen beispielsweise, in der Menstruationsphase, also der Anfang des Zykluses und am Ende der Lutealphase, ja, da ist sozusagen empfindlicher, da ist vielleicht nicht so viel Volumen. Aber das Problem ist, dass die beiden Phasen zusammen, wenn es schlecht läuft, durchaus auch mal bei individuellen Personen fast 50% des Monats ausmachen können. Und wenn man überlegt, dass man 50% des Monats ja nicht mit vollem Volumen, nicht mit voller Intensität, möglichst leicht trainieren, ja, wenn wir da tatsächlich ja vielleicht nicht nur sogar Leistungssportler, sondern auch Leute, die für ihre Gesundheit, für, ja, für Muskelaufbau, keine Ahnung was tun wollen, kann das tatsächlich ja schon ein entscheidender Eingriff in, ja, in Progression oder in Hilfe sein und dann sogar eher kontraproduktiv zu dem sein, was man eigentlich erreichen will. Und deshalb ist dieser Punkt Individualität so wichtig. Und Tim, was du auch gesagt hast, dieses Nocebo, ja, also nicht erstmal von vornherein sich sagen, alles klar, in Menstruations- und Lutealphase bin ich sowieso schwächer, kann sowieso nicht so viel Gewicht bewegen. Sollte ich auch nicht, weil das schadet mir vielleicht sogar.
Oder ich mache deswegen eine weniger Frequenz.
Genau.
Trainiere nicht mehr viermal die Woche, sondern nur zweimal, weil ich kann ja nicht mehr oder darf ja nicht mehr, weil ich katabol werde, Muskeln abbaue oder sowas.
Ganz genau. Und das ist dann ja wieder sogar kontraproduktiv. Ja, das heißt, einfach pauschale Aussagen wieder rüberstülpen ist einfach verkehrt, sondern da tatsächlich nur herangehen, genau wie Tim es gesagt hat, gucken, ja, ist es in den beiden Phasen wirklich so, dass ich ja da schwächer bin oder ist es bei mir vielleicht gar nicht so ausgeprägt oder bei manchen Personen vielleicht noch stärker ausgeprägt und ich sollte generell einfach gucken, wie da meine Herangehensweise ist. Und natürlich, das muss man auch sagen, stimmt es natürlich, ist bei ganz vielen Personen, gerade bei Leistungssportlern, ist durch ja, hormonelle Eingriffe in, sei es, weil die Leistungsfähigkeit und der Körperfettanteil so sehr niedrig ist, oder aber tatsächlich hormonell eingegriffen wird durch ja, Hormonpräparate wie Pille, natürlich da auch Eingriffe in den Zyklus sind. Auch das natürlich ein Thema, wenn es an die Forschung geht, weil da die Unterschiedlichkeit einfach so bei den, ja, das sehr, sehr verfälscht. Genau, das sind natürlich andere Thematiken, ja. Aber wenn es rein um den Zyklus geht, hat Tim, wie Tims gesagt hat, es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu, dass es irgendwelche, ja, zumindest negativen Effekte oder wirklich irgendwie kontraproduktiv gegen euren Körper arbeitet, sondern versucht es rauszufinden. Nehmt euch Tim als Personal Trainer und dann habt ihr die richtige Wahl getroffen.
Alle Frauen Hamburgs bitte einmal bei Tim melden, wenn man da wirklich tiefgängig beraten will. Aber ey, du hast aber mit der Pille genau, sehr, sehr gutes...
Ja. Gut, dass du es nochmal gesagt hast, ja, nee, Johnny, mit der Pille. Ja. Genau, also ich habe mich jetzt vor allem auf natürlich menstruierende Wesen ohne hormonal contraceptive. Oh Gott. Rede ich mich um Kopf und Kragen gerade?
Ja.
Oh mein Gott. Absolut. Ja. Ich hoffe, das ist der Part, den Lukas schneidet für Instagram. Menstruierende Wesen ohne Hormone Contraception. Herzlich willkommen bei Good Games.
Genau, ich habe mich jetzt halt vor allem darauf bezogen. Noch ein schnelles Shoutout, und zwar von der angesprochenen Meta-Analyse. Die Lead, die Hauptautorin, die heißt Kelly McNulty, und die hat auch ein Podcast und einen Blog, das heißt Period of the Period. Ganz guter Name, finde ich. Und die macht da wirklich viel in die Richtung. Also wer keine Angst vor der englischen Sprache hat und sich mehr für das Thema interessiert, die macht da echt einen guten Job. Kelly McNulty.
Danke für den Tipp.
Sehr gerne.
Danke für den Tipp. Wisst ihr, wer auch einen guten Job macht?
Na?
Du. Ihr beide Jungs. Du, ihr beide machen einen guten Job. Und zwar auf Instagram machen wir das. Goodgains.de haben wir immer sehr fleißig, mal mehr, mal weniger fleißig, aber wir posten irgendwann mal Infografiken, die auch ganz gut Anklang finden. Nicht nur bei Followern, sondern auch bei neuen Leuten. Und wir hatten letztens eine Infografik, die nannte sich Muskel- oder Spickzettel für Muskelaufbau. Und da haben wir den aktuellen, muss man ja sagen, wissenschaftlichen Stand zum Muskelaufbau präsentiert in einer sehr handlichen, praktischen Grafik. Und der hat Anklang gefunden. Und zwar von dem Roswitha Rühl-Account. Und das ist wahrscheinlich der größte Ritterschlag, den wir je bekommen haben und bekommen werden. Ganz, ganz toller Account. Wer den nicht kennt, das ist wahrscheinlich der beste Fitness-Account Deutschlands und der parodiert einfach sehr, sehr viel, unter anderem alles, was Markus Rühl zu sagen hat, und das ist wirklich mit sehr, sehr viel Humor und sehr viel Witz versehen. Und ja, dieser Account hat uns also als Story quasi, ne, diese Grafik, diese Muskelaufbau Spickzettel als Grafik dann quasi als Story, und dann hatten wir geschrieben, trainiere nicht bis zum Muskelversagen, sondern nur kurz davor, und dann war das
Das Training geht erst ab Muskelversagen richtig los, und wenn ja, der genau, Bizeps gefühlt abreißt und die Brust dann
wenn die Verlastungswahrscheinlichkeit am höchsten ist, geht der Trainingseffekt irgendwie erst los, Schreibt den Jungs mal, oder was war das? Schreibt den mal. Gefährliche Halbwissen. Und dann haben wir plötzlich so 200 Kommentare bekommen. So gefährliche Halbwissen. Das war wirklich sehr, sehr witzig. Vor allen Dingen, als wir da rausgefunden haben, also fuck, was ist hier los? Und Jonas hat dann geschrieben, okay, hier, Roswitha Rühl, sehr, sehr cool. Da gibt es nur eine kleine Sache. Ich glaube, und das hatten wir ja auch intern besprochen, die Hälfte der Follower, checkt nicht, dass es ein Parodie-Account ist.
Ich fürchte auch.
Wir haben dann nämlich wieder ein paar Kommentare bekommen, ein paar DMs bekommen. Und da denkt man sich, oh Gott, ey, das ist, irgendwie hat sich zu, weiß nicht, vor 15 Jahren oder 20 Jahren hat sich nichts geändert. Das sind immer noch die gleichen Gym-Bros, die sagen, oh Gott, ich muss hier Bros bitte. Oder, ach, keine Ahnung, das, irgendwie ändert sich das nicht. Oder die neue Generation ist dann immer die gleiche. Ich weiß es nicht, aber sehr, sehr witzig alles und wir haben ein paar Follower bekommen und ganz, ganz liebe Grüße an diesen Account. Sehr, sehr schön und vielen Dank für die Erwähnung und ja, wir hatten sehr, sehr witzige Stunden mit vielen Kommentaren und vielen Lachern und unter anderem auch Leute, die geschrieben haben, aufwärmen, brauchen ne Cardio nach dem Training, wenn die Glykogenspeicher leer sind.
Ja, den Account auch so hart. Auch immer, wenn sie über Jay Cutler und den Jay und so, heißt so witzig. Ja.
Es ist wirklich, wirklich sehr gut. Also sehr große Empfehlung für Leute, die vielleicht im Muskelaufbau, Bodybuilding in der Szene da irgendwie drin sind und so ein bisschen sich unterhalten wollen, fühlen. Sehr, sehr schön. Und ja, wer generell sich unterhalten und informiert fühlen will, der folgt uns gerne auf Instagram. Also da kommen jetzt mehr Infografiken.
Das war ein wirklich toller Einwurf, Gino. Und ich möchte jetzt ganz gern fortfahren mit der zweiten Frage.
Gerne.
Mach das gerne.
Die zweite Frage kommt von Moritz. Hallo Moritz.
Hallo Moritz.
Hallo
Moritz.
Hallo liebes Good Gains Team. Hallo Gino. Hallo Jonas. Hallo Tim.
Hallo.
Hallo Moritz.
Hallo Moritz.
Erstmal wie üblich vielen Dank für euren tollen informativen Content. Auf eurem Blog gibt es ja schon einen guten Artikel zu den Themen Schlafdauer und Schlafhygiene. Ich hätte aber noch weitere Schlaffragen an euch. Welchen Einfluss hat die Schlafposition auf die Gesundheit? Ich lese manchmal, dass das Schlafen auf dem Rücken am besten sein soll. Entspricht das dem Stand der Wissenschaft? Kann man das überhaupt sinnvoll beeinflussen? Oder dreht man sich im Schlaf sowieso wieder in eine ungünstigere Position? Intuitiv könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel Hüftbeuger dehnen vor dem Schlafen jemandem, der viel sitzt, dabei hilft, länger auf dem Rücken zu liegen. Außerdem würde mich interessieren, ob die Hardware beim Schlafen einen Unterschied macht, also ob man etwa auf einer harten, weichen, besonders dünnen, gar keiner Matratze oder sogar Hängematte schläft. Wie sieht es mit der Auswahl der Kissen aus? Gibt es da wissenschaftliche Erkenntnisse zu einer gesundheitlich optimalen Wahl? Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen und freue mich auf eure Antwort. Beste Grüße, Moritz. PS. Ich konnte auf die Schnelle in eurem Podcast seit Folge 8 wenig Ausführliches zum Thema Schlaf finden. Falls ich da nichts übersehen habe, würde sich vielleicht eine Sonderfolge Schlaf oder Regeneration von mir eingefügt anbieten, die den Zuhörern zusätzlich noch den Inhalt des Blogartikels und eure sonstigen Erkenntnisse näher bringt.
Ich glaube, das ist sehr, sehr gut, Moritz. Das sollten wir machen. Wir sollten eine Themenepisode
machen.
Regeneration und Schlaf.
Weil ich habe eine Idee. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine sind Regenerationsmethoden für Sport und so weiter. Und das andere würde ich fast sogar mit Schlafhygiene und Schlaf, damit die Leute einfach praktische Tipps bekommen. Also ich glaube, das eine wird in Schlaf und Schlafhygiene, wie du besser schläfst. Das andere ist, wie du effektiv regenerierst. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen vielleicht.
Eine wirklich tolle Idee, Gino.
Als weiterer Einwurf.
Und hiermit hast du auch die erste Position bei der Beantwortung dieser Frage gewonnen. Glückwunsch und bitte.
Glückwunsch.
Vielen Dank. Ich soll ja ein bisschen was dazu sagen. Ehrlich gesagt, ich habe aber keine Ahnung. Also, ich habe Ahnung so ein bisschen zur Schlafposition, aber ganz ehrlich, zur Matratzendicke und Kopfkissendicke und so. Ich bin mir sehr sicher, dass es dazu keine Reviews gibt, keine Studien gibt. Und wenn, dann würde ich die mir auf keinen Fall durchlesen, weil mich das null interessiert, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber was man dazu sagen kann, was ich sehr schön fand, ist mein Hüftfolger, den vor dem Schlaf. Was man sagen kann, ist, dass wir uns im Schlaf wirklich sehr, sehr viel bewegen. Und zwar egal, wie gemütlich wir schlafen, ja, egal, wie gut es uns geht, egal, wie hoch qualitativ der Schlaf ist, ob wir träumen, nicht träumen, wir bewegen uns relativ viel, wenn wir schlafen. Das ist wichtig. Heißt es allerdings, es ist egal, wie wir schlafen gehen? Nicht unbedingt. Denn wie wir vielleicht die ersten 10 oder 30 oder 60 oder 120 Minuten liegen, kann schon einen Effekt haben, allein, dass wir uns am nächsten Tag ausgeruhter fühlen oder weniger Verspannung haben, was sich wiederum auf die Lebensqualität auswirkt. Also nicht nur die Schlafdauer und Schlafqualität, sondern eventuell auch die Position. Deswegen ist es schon sinnvoll, das nicht zu zerdenken, aber schon mal in eine vernünftige Schlafposition zu gehen oder in eine Liegeposition zu gehen, die nicht komplett irgendwie uns auseinandernimmt. Und damit meine ich, dass wir uns in Positionen begeben, die ja, stacked sind. Sowas wie stacked ist dann quasi, dass die Hauptgelenke übereinander, wenn wir stehen, quasi übereinander stehen. Das wäre sowas wie, dass wir, wenn wir liegen, nicht komplett in eine Hyperextension, das heißt eine komplette Streckung der Wirbelsäule uns bewegen. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, was auch sinnvoll sein könnte, dass wir unseren Nacken, ja, dadurch, und da kommen wir vielleicht wieder zum Kissen, dass unser Nacken nicht in einer komplett überstreckten Position ist, weil dann kann das wiederum dazu kommen, dass wir am nächsten Tag mit dem sogenannten steifen Nacken irgendwie aufwachen und das wiederum unsere Lebensqualität sinkt. Und dann gibt es solche Sachen, wenn wir seitlich liegen, dass vielleicht die Knie nicht aufeinander liegen, weil an sich ist es kein Problem. An sich ist keine menschliche Position irgendein Problem. Es wird nur zum Problem, wenn es irgendwas Chronisches wird und wir keinen Ausgleich finden. Und da die meisten Menschen sowieso wenig Bewegung haben und wenig Krafttraining haben, eben zum Ausgleich, ist es vielleicht sinnvoll, dass wir uns solche, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten eben, ja, dass wir uns einfach darum kümmern. Das heißt, vielleicht dafür sorgen, dass der Kopf neutral liegt im Vergleich zum Schultergelenk. Ja, nicht komplett überstreckt, aber auch nicht komplett gebeugt. Dass unser Rücken neutral liegt, beispielsweise, dass wir uns ein oder zwei Kissen unter die Kniekehlen legen, damit der Hüftbeuger so ein bisschen in eine entspannte Position kommt, die Hüfte nicht nach vorne zieht und wir deswegen nicht in einer Lordose uns befinden, was den Rücken angeht. Wenn wir seitlich liegen, dass wir ein oder zwei Kissen zwischen die Knie klemmen, damit die eine Seite der Hüfte in keine starke Innenrotation kommt. Wie gesagt, es ist an sich kein Problem und wir bewegen uns eh. Aber wenn wir uns in diese Schlafposition legen, sind wir dort erstmal 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten und ehrlicherweise sind diese 30 Minuten, bevor wir uns wieder ja, in eine andere Schlafposition bewusst oder unbewusst bewegen, können Gold wert sein für Leute, die keine Bewegung haben, die wenig Krafttraining haben. Und wenn dieses Gold auch nur daraus besteht, dass man am nächsten Tag sich ein bisschen fitter fühlt, vielleicht nicht mit Verspannung aufwacht und vielleicht ein bisschen weniger ja, Rückenzwacken hat, Nackenzwacken hat und so weiter. Insofern kann es sinnvoll sein, sich darüber wirklich Gedanken zu machen. Kissen unter die Kniekehlen oder als Seitenschläfer Kissen unter die, zwischen die Knie, Kopfkissen nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Das wird aber sehr individuell sein, egal ob man auch auf Rücken schläft, ob man auf der Seite schläft oder auf dem Bauch. Das ist wirklich individuell und sicherlich abhängig davon, was der Lifestyle auch betrifft, wie dann die Schlafqualität wird und die Schlafdauer wird.
Sehr gut. Also was Juno damit sagen will und bezogen auf die Frage, grundsätzlich gibt es erstmal keine ungünstigen Schlafpositionen oder keine Schlafpositionen, die schlecht sind. Es gibt auch viele, viele Studien dazu, ja, weil es mittlerweile ja mit sogenannten Accelerometern, also letztendlich ja, Uhren sozusagen oder Messgeräten am Handgelenk, wo gemessen werden kann, ja, wie oft man sich bewegt oder wie die Bewegung grundsätzlich so ist im Schlaf oder wie der Schlaf überhaupt grundsätzlich ist. Und da ist, wie gesagt, wie Gino schon gesagt, ändern wir nicht nur unsere Liegeposition öfter in der Nacht. Ja, das heißt, also man kann sich das nicht so vorstellen, ja, wir liegen am Rücken und im nächsten Moment liegen wir dann auf der Seite, sondern es ist damit immer verbunden, ja, dann bewegt sich mal ein Arm hier, dann bewegt sich mal da ein Arm, dann bewegt sich hier der Kopf, dann bewegt sich da das Bein oder hier der Rumpf, das heißt, es sind sozusagen immer kleinere Bewegungen und das heißt, in der Position, in der ihr einschlaft, werdet ihr vermutlich nicht auch wieder aufwachen, ja, das heißt, ihr könnt in kleiner Weise hacken, wenn man das so, ne? Weil das ja so unser doch, Lieblingswort ist. Nein, ihr könnt auf jeden Fall natürlich in einer gewissen Weise beeinflussen, ja, die erste, keine Ahnung, 20 Minuten, halbe Stunde, wie ihr liegt, um da zu unterstützen. dann ist es tatsächlich natürlich eine Sache, die ihr machen könnt. Aber ihr müsst auf jeden Fall keine Angst haben. Und das muss man wieder sagen. Ihr müsst euch nicht noch zusätzlich Stress machen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass ihr euch auch noch Stress macht, in welcher Position ihr einschlaft. Ja, oder dass tatsächlich die Matratze perfekt ist. Ja, dass ihr mehr Kissen braucht oder das Kissen in der Position liegt. Oder ihr am besten mit 17 zusätzlichen Kissen unter dem Po, zwischen den Knien, unter dem Kopf, weiß ich nicht, unter der Nase noch zusätzlich einschlaft. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Ihr könnt unterstützen, wie Juno gesagt hat, genau, aber ansonsten müsst ihr euch keine Gedanken drum machen. Und genau, was tatsächlich auch noch ein Punkt ist, ist, dass wir, ja, ich glaube, was war das in der letzten Studie, glaube ich, bis zu 40 oder 50 Positionen, die wir verändern in der oder Positionswechsel, die wir haben in der Nacht. Also letztendlich, ist es da gar nicht so entscheidend.
Ne? Mhm. Ja. Absolut richtig. Was ich immer gerne mache, ist, ich lege tatsächlich gerne ein Kissen. Also ich habe gerne ein Kissen so auf Kniekehlenhöhe. Das heißt, ich schlafe dann irgendwie auf dem Rücken ein oder seitlich. Das heißt, ich nutze das dann entweder unter die Kniekehlen oder zwischen den Knien. Und wenn ich mich dann bewege, das liegt da, dann ziehe ich kurz irgendwie das wieder zwischen die Beine, wenn es verrutscht ist, und ich schlafe einfach so gerne. Also das ist dann einfach so, das kann man gerne nutzen. Ich mache das gerne. Ja, das ist dann wahrscheinlich einfach, wenn man es gerne macht, dann go for it. Aber sich dann wirklich zu stressen und zu sagen, fuck, jetzt muss ich da drauf achten,
auf jeden
hat
Fall
wahrscheinlich sehr, sehr
wenig. Auf jeden Fall. Und noch ein anderer Punkt, wo das vielleicht auch entscheidend ist und wo es auch um die Schlafposition gehen kann, ist natürlich, wenn wir tatsächlich schon unter starken Schmerzen leiden oder vielleicht irgendeine Form von Verletzung haben. Aber da ist es so, und da kann ich auch aus meiner eigenen Praxis oder Erfahrung erzählen, ich hatte schon zu vielen Zeiten jetzt in den letzten 10, 15 Jahren Probleme mit dem Knie. Oder auch nach Operation. Und da ist es natürlich so, bei mir ist es das rechte Knie, dann will ich natürlich auch in der Nacht, ja, wenn ich da tatsächlich noch eine Schiene trage oder die OP gerade her ist, dann will ich natürlich auch nicht auf der rechten Seite schlafen. Dann schlafe ich natürlich auf der linken Seite. Bei mir ist es im Moment, ich habe Probleme mit der Streckung. Dann lege ich mir natürlich auch beim Schlafen in die Kniekehlen, lege ich mir ein Kissen, damit das Bein auch nachts nicht, ja, durchgehend überstreckt ist. Wenn ich Probleme mit dem Nacken habe, dann schlafe ich vielleicht nicht auf dem Bauch. Aber das sind Thematiken, die, wenn ich mir da ein bisschen logisch rangehe, sich automatisch regulieren oder aber tatsächlich der Körper, sobald ich eingeschlafen bin, dann auch einen Teufel tun würde, sich in Position zu bewegen, wo ich durchgehend unter Schmerz bin. Ja, also das heißt, das ist natürlich eine Thematik. Man kann natürlich auf Positionen gucken, zumindest beim Einschlafen, wenn ich unter gewissen Schmerzen leide. Aber genau, da ist meistens logisches Rangehen oder kurzes logisches Denken, ich habe Schmerzen, keine Ahnung, rechte Hüfte, rechtes Knie, dann lege ich mich auf die linke Seite, Schmerzen im Nacken, ich liege nicht unbedingt auf dem Bauch und andersrum genauso. Also von daher, ja.
Genau, vielleicht nochmal, ohne jetzt zu großes Bashing am Ende zu betreiben, aber wir wissen, glaube ich, auch, dass es bestimmte sehr, sehr große sogenannte Schmerztherapeuten gibt in Deutschland, die vielleicht das Gegenteil propagieren und sagen, ihr solltet in dieser Position schlafen oder in dieser Position nicht schlafen. Aber ja, also wirklich vieles von dem ist nicht evidenzbasiert, wird auch von vielen Physios sehr kritisch gesehen. Und genau, wenn es euch zusätzlich stresst, dann leidet die Schlafqualität runter und dann ist quasi eh alles verloren. So. Vielleicht nochmal am Ende.
Sehr gut.
Nee, absolut richtig. Hier gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Quacksalber, die einfach nur Scheiße reden. Ey Leute, ich habe wieder letztens so das Thema abgeschlossen, oder? Ich habe letztens Reel gemacht zu es gibt keine schlechten Bewegungen. Alter, und da kamen wieder irgendwelche Experten, Mann, ey. Boah, langsam ist es krass. Ich weiß nicht, woher die Leute wieder ihr das Wissen nehmen. Also, beziehungsweise woher die Thematiken kommen. Glücklicherweise hat einer auf YouTube dann geschrieben, ich habe dann gefragt, hä, wie kommst du denn darauf? Und er meinte, ja, hier Jeff Cavalier. Ich so, oh nee, ach komm, Leute. Und das Problem ist, dass Leute denken, dass wenn andere Leute irgendwelche, ja, Gesundheitsexperten, was weiß ich, Reichweite haben, dass es dann automatisch stimmen muss. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr großer Trugschluss. Und deswegen komme ich zur Konklusion, dass wir niemals wachsen dürfen. Weil Leute würden immer alles ernst nehmen, was wir sagen. Deswegen müssen wir, glaube ich, klein bleiben, damit wir so unsere eigene Good Gains-Familie haben. Also, weil wenn wir zu groß sind, dann denken Leute, wir meinen das alles ernst, was wir sagen.
Aha, hast du einen Punkt. Oder wir müssen wieder anfangen, an alles, was wir ironisch meinen, Kappa hinten dran zu sagen. Aber auch das, wenn
oh ja,
Leute
stimmt.
Nicht verstehen. Ne?
Ja, nicht verstehen, ne. Nee, aber im Endeffekt, da hört nicht zu sehr auf irgendwelche Leute, macht lieber eure eigenen Erfahrungen, in diesem Fall, was Schlafposition angeht. Wie gesagt, man kann da ein bisschen rumhantieren mit Kissen, auch vielleicht mal eine andere Matratze, wenn die vielleicht schon 10 Jahre alt ist, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Man muss da auch nicht ultra viel Kohle ausgeben, ne? Weil man kann auch theoretisch auf dem Boden gut schlafen, so. Also das ist im Endeffekt vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir Menschen das eh gemacht auf dem Boden oder auf Bäumen. Deswegen, ja, macht euch da nicht zu großen Kopf und macht es einfach so, wie ihr das für nötig haltet. Und wenn ihr morgens nicht ständig verspannt aufwacht, dann müsst ihr sehr wahrscheinlich auch nichts ändern. So.
Amen.
Tolle, tolle Schlussworte, Gino. Ich möchte dir dafür danken. Und wem wir noch danken wollen, so. Das sind der Überleitung. Unsere natürlich. Das sind unsere lieben Follower und Unterstützer bei Patreon. Ja, und das sind zum einen Philipp, Lucien, Rebecca, André, Silke und Jan-Patrick. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank.
Und ein riesiger Dank gebührt zum einen Britta. Vielen, vielen Dank, Britta. Und vielen dem Dank, lieben Britta. Marcel. Also Marcel,
vielen Dank.
Auch vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Marcel.
Und ja, ich würde mich schon mal verabschieden von dieser Folge.
Supportet uns gerne, ne? patreon.com/goodgains. Ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt die Intros runterladen, ihr bekommt die Podcast-Folge früher, ihr bekommt Prozente im Shop und
folgt
so weiter.
Folgt uns auf Instagram.
Das heißt, das sehr gerne.
Genau, gebt uns auch noch eine Bewertung.
Lasst uns eine Rezension, so, genau, auf iTunes und auf Spotify auch möglich mittlerweile. Ja, und wenn ihr Fragen habt, gerne an mail@good-gains.de, wie immer. Ja, und auf, ja, und sonstige Kanäle. Alles klar.
Danke.
Dann haut rein.
Tschüss.
Viel Spaß.
Schon schwach,
bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.
Kaffeemaschine ging.